Wir haben heute einen einzigen Vers, das wir betrachten wollen und das verwenden eigentlich als eine Art Lernzielkontrolle. Du sagst, was? Nein, ich bin nicht schon wieder in der Schule. Welche von unseren Jugendlichen hier haben mal eine Lernzielkontrolle in der Schule gehabt? Ja, kennt ihr das? Sie haben meine Kinder gefragt, was ist das dann eigentlich? Und die haben mir dann unterschiedliche Dinge gegeben. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, eine Lernzielkontrolle ist da, wo dann halt geprüft wird, alles, was wir bis jetzt oder in diesem Fach gelehrt haben, was wir jetzt durchgemacht haben, wie ist es angekommen? Was haben wir daraus gelernt? Kannst du das auch wirklich wiedergeben? Kannst du die Fragen beantworten? Kannst du die Mathe-Probleme lösen? Hast du was gelernt? Da kommt dann natürlich eine positive oder negative Bewertung. Ich finde auch hier, ich weiß nicht, wie ihr das seht, manchmal sind diese Prüfungen, diese Lernzielkontrollen, diese Kontrollen, die man hat, nicht so hilfreich, weil da wird ständig auf das geschaut, was falsch ist. Das war jetzt falsch, das war jetzt falsch. Wir haben leider immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Schüler zu uns gekommen sind. Wir haben vielleicht ein bisschen Nachhilfe gegeben in Englisch. Und sie sind dann auf irgendeinem Gymnasium irgendwo und lernen Englisch. Und sie reden mit uns so gut. Also sie kommunizieren mit uns wirklich prima, wirklich toll. Und dann fragen wir, okay, welche Note hast du in Englisch? Und die sagen, ja, ich habe eigentlich einen Vierer. Und du denkst, was? Ja, weil auf der Prüfung ich nicht alles perfekt machen kann. Und die sind dann eigentlich in ihr Englischlernen demotiviert, statt ermutigt, weil es nur ein Qual ist, diese Dinge zu lernen. Und man ständig wird drauf geschaut, was falsch ist. Und nicht auf die Haufen von Dingen, die korrekt sind. Hier steht einer vor dir, der mit dir Englisch redet. Und das ist, was ihr eigentlich jede Woche mit meinem Deutsch macht, oder? Also ich würde wahrscheinlich, wenn jetzt irgendeine Deutschlehrerin hier vor uns sitzen würde, jede Woche, wenn auf jeder Endung, Artikel oder, keine Ahnung, Formulierung geschaut würde, das war jetzt nicht ganz grammatisch korrekt, da würde ich sicherlich jede Woche durchfallen. Aber was das uns alle ermutigt, ist, die Botschaft, die Kommunikation ist verständlich. Man kann das verstehen und das ist was Positives. Ich möchte heute uns, ich hoffe, ermutigen, weil vielleicht geht es dir auch so, wie es mir geht mit der Bergpredigt. Wir haben solche Dinge heute, also in der letzten Zeit betrachtet und wir schauen, was für einen hohen Standard die Gerechtigkeit Gottes ist. Und dann schauen wir unsere eigenen Herzen an. Und wenn du nicht korrekt damit umgehst, könntest du tatsächlich nur auf das, was fehlt, das, was deine Mängel sind, das, was nicht perfekt ist in deinem Leben schauen, und entmutigt sein. Das ist gar nicht, was der Herr möchte. Vielmehr, es ist wirklich so, wie in einer, wenn man eine Sprache lernt. Welche Fortschritte hast du gemacht? Wie bist du näher dran, jetzt gut kommunizieren zu können? Und wenn du Fortschritte gemacht hast, das ist schon Erfolg. Und wir alle wissen, dass der Tag, an dem wir dann wirklich 100%, so ein lauter Einser sozusagen haben in unserem geistlichen Leben, ist der Tag, wo wir verherrlicht werden. Wo wir dann Jesus sehen, von Angesicht zu Angesicht und verwandelt werden und so sind, wie er ist. Und das heißt auch, völlig befreit von all unseren Sünden, all unseren Schwierigkeiten, all unseren Schwächen, alles, was uns bedrückt. Bis dahin will der Herr, dass wir im Wachstumsprozess, im Heiligungsprozess mit großer Freude ihm entgegeneifern. Wir wollen heute eine Lernzielkontrolle machen. Wir wollen jetzt sozusagen eine Herzzielkontrolle machen und die Frage stellen, was habe ich jetzt aus den letzten Wochen aus der Bergpredigt für mich persönlich auch mitgenommen und wo habe ich Wachstum erlebt? Und schau nicht auf, bin ich perfekt in dieser Sache? Das bist du nicht. Bin ich auch nicht. Das ist nur der Herr Jesus. Aber überlegst dir, was für eine Gnade es ist, dass du diese Dinge überhaupt siehst und dass die für dich wichtig sind. Das ist auch eine Art Kontrolle, oder? Du gehst dann zum Augenarzt und sagst, ich glaube, irgendwie auf einmal sehe ich nicht mehr so scharf. Und dann was tut die Augenärztin oder die Optikerin? Sie sagt, okay, dann machen wir mal einen Sehtest. Und ich kann mich bis heute noch erinnern, meine erste Sehtest mit 16 Jahren. Also ich arbeitete damals in einem Lebensmittelgeschäft in Iowa. Und ich musste, wenn es darum ging, irgendwelche Obst- oder Gemüsesachen abzuwiegen, ich musste dann auf den Tabelle, die unten auf der Wiege war, so weit runtergehen, damit ich es lesen konnte. Und einmal habe ich dann gemerkt, die anderen Mitarbeiter machen das nicht. Sie stehen einfach da, schauen das an und tippen dann diese Nummer da rein. Ich dachte, okay, vielleicht sollte ich meine Augen kontrollieren lassen. Ging hin, habe dann die Sehtest gemacht, bin dann rausgegangen, dann später die Brille bekommen und auf einmal merkte ich, wow, die Bäume haben Blätter drauf. Das ist ja cool. Das war früher so einfach so grün. Es war nur grün. Dieser Sehtest hat geholfen, damit ich deutlicher, klarer sehen konnte. Und genau das ist, was der Herr in uns will. Wenn du siehst und erkennst, was Gott für dich hat, was er in deinem Leben bewirken will, und du in deinem Herzen hast nicht dieses, Blödsinn. Das ist nicht, wie dein Herz reagiert, sondern in deinem Herzen reagiert, ja, genau, ja, das stimmt. Das ist so, das möchte ich, das will ich. Herr, hilf mir, zeig mir, gib mir Kraft. Wo kommt das her? Warum denkst du so und ist dein Herz so und dein Nachbar da, wo du wohnst, denkt, boah, das ist ein ganzer Blödsinn, das Ganze. Was ist das? Das ist der Heilige Geist, das ist Gnade. Das ist Gott, der in deinem Leben wirkt. So denk nicht, oh, aber ich bin nicht perfekt und oh, sondern denk, wow, was für eine Gnade, dass ich in diesem Prozess sein darf. Und Herr, ich sehe meine Probleme, ich sehe meine ganze Schwächen und ich will die nicht rechtfertigen, ich will die nicht kleinreden, ich will die nicht irgendwie ignorieren, aber ich will mich auf deine Gnade fokussieren und Schritt für Schritt näher und näher zu dir hinkommen. Wie sind wir gewachsen durch dem, was wir gelernt haben bis jetzt? Ein Herzzielkontrolle. Wir haben am Ende von Matthäus 5, und ich habe diese Vers jetzt genommen, wir schließen Kapitel 5 ab, weil am nächsten kommt dann Dinge, was unsere geistliche Beziehung zum Herrn angeht. Wie wir sogar Almosen geben, wie wir beten, wie wir fasten. Diese göttliche Beziehung wird angesprochen als nächstes in der Bergpredigt. Er schließt hier aber im Vers 48 das Thema ab. Ihr habt gehört, ich aber sage euch. Und dann sagt er, darum sollt ihr vollkommen sein. Gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Letzte Woche haben wir kurz angesprochen, vollkommen hier heißt nicht perfekt. Es heißt reif. Es gibt hier einige reife Männer. Was sind wir? Ich bin ein reifer Mann. Ich bin 51. Ich darf das sagen, weil ich 51 bin, oder? Hast du aber einen 51-Jährigen mal kennengelernt, der nicht reif war? Ja, auch ich. So, Reife ist nicht vom Alter abhängig. Was ist reif? Ich habe manchmal Jugendliche kennengelernt und mit denen gesprochen. Und ich war, wow, der ist wirklich geistlich sehr reif. Sehr weit vorangekommen. Was ist reif? Reif ist wirklich, dass du vollständig in der Lage bist, mit den Sachen in deinem Leben weise und zur Ehre Gottes umzugehen. So umzugehen, wie Gott das haben möchte. Wirst nicht hin und her gezogen von jeder Kleinigkeit, das passiert. Bist nicht einmal hoch, einmal unten, einmal da, einmal dort. Du hast Stabilität, das kriegst du von dem Herrn. Du bist einfach in der Situation voll auf fokussiert auf Jesus. Nicht perfekt. Du hast deine Schwächen und deine Probleme. Und dann, wenn du merkst, boah, jetzt habe ich Dummheit gemacht. Eine reife Person weiß aber, okay, so gehe ich damit um. Gib nicht gleich auf, sondern ich weiß, okay, ich bin schwach, aber Jesus hält mich fest. Christus hält mich fest. Und dann steht wieder auf und geht weiter. Das ist Reife, oder? Das ist, wozu Jesus uns hier aufgerufen hat. Ihr habt diese Dinge gehört, ihr habt diese Dinge gelernt. Und jetzt, sei so wie der Herr, sei so wie Gott, sei reif. Sei orientiert mit dem Herrn. Wir haben diese wichtige Verantwortung. Reife kommt, indem wir erstens was hören, dass die Wahrheit ist. Wir haben jetzt wochenlang uns mit Kapitel 5 beschäftigt, haben versucht, ins Detail darzustellen, was Jesus uns lehrt. Haben wir das gehört? Und dann muss man es aber natürlich auch glauben, weil Hören allein bringt gar nichts. Man kann auch sehr viel lernen, man kann sehr viel im Kopf ansammeln und man sagt, okay, ja, habe ich es verstanden, aber jetzt was tue ich damit dann zum Schluss? Ich glaube es und dann muss ich es auch anwenden, dann muss ich auch es tun. Ich kann es nicht sagen, ich glaube daran, aber dann in meinem Herzen nichts damit machen. Das ist dann kein Glaube. Das ist dann nur Wissen und Information ansammeln. Und das Wort Gottes sagt uns deutlich, wie gefährlich das ist, nur Information anzusammeln. Wie haben wir das dann jetzt auch tatsächlich, das, was wir gehört haben, in der Tat umgesetzt? Noch einmal, Sünde ist so wie ein Minenfeld. Und wenn wir drauf treten, dann passiert etwas Negatives in unserem Leben. Da gibt es eine Explosion. Wir alle haben das irgendwann mal erlebt. Wir entscheiden uns für die Sünde mit Absicht und hoffen, dass alles gut ausgeht irgendwie. Aber das ist eine blinde Hoffnung, eine ungerechtfertigte Hoffnung, weil wenn du auf ein Minenfeld stehst, auf eine Mine steigst, was passiert? Ich hoffe, alles geht gut aus. Nein, dann wird es explodieren. Das geht nicht gut aus. Sünde ist sowas. Du kannst nie mit Feuer spielen, und ohne verbrannt zu werden. Das ist tatsächlich, was mit Sünde auch der Fall ist. Die Auswirkungen sind immer katastrophal. Immer. Hinterlassen Narben, machen Menschen und Herzen kaputt. Wir haben das immer wieder gesehen, wo der Herr uns davor warnt. Und heute, wenn ich jetzt unser Ziel betrachten würde, ganz kurz, was ist unser Ziel in der Predigt? Warum brauchen wir so eine Lernzielkontrolle? Weil es so leicht ist für uns viel zu hören, ohne das anzuwenden. Und daher möchte ich uns als Gemeinde dazu ermutigen, noch einmal machen wir jetzt Pause, kein neues Lernstoff, keine neuen Konzepte, keine neuen Wahrheiten aus der Predigt, jetzt einfach eine Woche Pause machen und überlegen wir, wovon habe ich jetzt profitiert von dem, was ich bis jetzt aus der Bergpredigt gehört und gelernt habe. Unser Fazit ist, Gott will, dass wir hören haben mit Anwendung. Dass wir hören und tun. Jakobus sagt uns das. Sei nicht nur ein Hörer des Wortes, sondern auch ein Tuer. So wirst du gesegnet sein. Sei nicht so wie einer, der ins Spiegel des Wortes reinschaut und dann weggeht und nichts verändert. Da siehst du auch, wie deine Verantwortung ist. Und wenn du hörst und dann anwendest und tust aus Liebe für den Herrn, du hast etwas erlebt. Du hast Gnade erlebt. Gott wirkt in deinem Leben. Gott zeigt dir seine Gnade. Er will nicht, dass du einfach deinen Kopf vollstopfst mit Informationen, sondern dass du tatsächlich in deinem Herzen Friede hast und Freude hast und innerliche Ruhe hast. Dass du tatsächlich mit deinen Feinden anders umgehst, dass deine Feinde dich nicht kaputt machen. Dass deine Lebensumstände dich nicht zerstören, sondern dass du in ihm stark und wirklich voller Gnade bist. So, inwiefern hat sich dein Herz verändert? Wie hast du Veränderung erlebt? Und dieses Thema wollen wir miteinander betrachten heute. Philipper 4, 12 bis 13 sagt uns Folgendes. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. So, du schaust jetzt das Zeugnis von Paulus an und du merkst, seine Umstände waren nicht ausschlaggebend dafür, wie es ihm ging. Ich verstehe mich darauf. Und dann sagt er eben, alle diese Dinge sind Sachen, die er erlebt hat. Und dann sagt er im Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. So, wenn wir jetzt rückblickend in Kapitel 5 zurückschauen, ich möchte noch einmal einfach betonen, es dreht sich hier um unsere Herzen, die durch die Gnade Jesu verändert werden. Denkt nicht, ich bin zu schwach. Denkt nicht, ich habe eine Ausrede, warum ich das und das und das nicht in meinem Leben anwende. Sondern denk Folgendes. Wenn das Wort spricht, gibt Jesus mir die Kraft, das Wort zu folgen. Dass mein Herz verändert wird. Kapitulation, da fängt das eigentlich an mit der Bekehrung, oder? Hört man auf, selbst den Heil verdienen zu wollen oder zu meinen, ich brauche das nicht, ich gebe nach. Jesus, du bist der Einzige, du bist der Weg, die wahres Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch dich. Wie oft zitieren wir diese Stelle? Kann man nicht genug zitieren. Da hat der Jesus, Herr Jesus, so deutlich gesprochen. Wir kapitulieren, aber dann, das Heiligungsprozess, der Rest des Lebens ist eine Kapitulation vor Jesus nach dem anderen. Und jedes Mal, dass wir vor ihm kapitulieren, sind wir frei. Wir sind frei von unseren Sünden. Er sagt, identifiziere dich voll und ganz mit mir und ich gebe dir die Kraft. Ich gebe dir, was du brauchst, um stark zu sein. Alles vermag ich durch den, der mich stark macht, Christus. Ich gebe auf, in eigener Kraft zu versuchen, und ich fange an, alles dem Herrn Jesus zu überlassen. Das fängt mit meiner Errettung an und dann geht es mit meinem Heiligung, mein Leben ihm zur Ehre an. Herr, was dein Wort sagt, das tue ich. Ohne Wenn und Aber. Und wenn ich da einen Kampf habe, dann werde ich das, wie dein Wort auch sagt, angehen. Nicht alleine, sondern mit deiner Hilfe, mit Gebet, mit Geschwistern. Ich gebe nicht auf in diesem Kampf. Wir könnten es vielleicht so sagen. Wir haben wieder diesen Fuß. Wir müssen auf irgendwas stehen. Wir müssen aber nicht auf diese Minen draufstehen. Und wir müssen nicht den Weg gehen. Wir können auf den Weg des Herrn gehen. Wir begeben uns auf diesen Weg mit dem Herrn. Jesus ist der Weg. Wir gehen mit Jesus vorwärts. Und dann, wo kommen wir dann hin? Das, was Psalm 1 uns dann sagt. Wenn ihr wollt, könnt ihr das kurz anschauen. Auch ein sehr bekannter Psalm. Aber das ist wirklich, wo der Herr Jesus uns hinführen will, was er uns gibt. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Ja, das ist, was er nicht tut. Das lehnt er ab. Sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn, das ist das Wort Gottes, und über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Das heißt nicht, du hast immer irdischer Erfolg, aber vor dem Herrn, dein Leben, bringt Gott die Ehre, weil du auf seinen Weg gehst. Das ist Hören und Tun. Das ist, was das bewirkt. Schrittweise. Ein Schritt nach dem anderen. Ohne von dem Weg des Herrn abzuweichen. Heute wollen wir drei Sachen betrachten aus Kapitel 5. Unser Herz, unsere Lebensziele und unsere Orientierung. Herz, Lebensziele und Orientierung. Ganz einfach, es ist nicht kompliziert. Wir wollen zusammenfassen, was in Kapitel 5 hier steht. Anders betrachtet, die Seligpreisungen, die beschreiben eine Beschreibung des Herzens. Was für ein Herz hat jemand, der zum Königreich Gottes gehört? Salz und Licht sein, Lebensziele des Herzens. Ich will nicht gleichförmig dieser Welt sein. Ich will anders sein als diese verlorene Welt. Das ist keine Kleinigkeit. Und drittens, das Wort Gottes folgen. Wahre Orientierung für unser Herz. Mag sein, dass viele Leute eine Sache sagen über das Wort und über Gott. Es stimmt aber nicht. Ich höre, was Jesus sagt. Ich höre auch, was er sagt. Jesus hat immer wieder in diesem Teil gesagt, ihr habt gehört. Viele in unserem Raum hier und in Live-Übertragung haben alles Mögliche gehört über Gott. Und über wer er ist und was er tut und was er will. Aber nur das, was Jesus sagt, gilt. Weil nur Jesus für unsere Sünden gestorben ist und auferstanden ist. Nur Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Jesus sagt, ihr habt gehört. Ich aber sage euch. Und da ist die Frage, ist das für uns genug? Das ist dann eben wahre Orientierung. Ich orientiere mich nicht an dem, was irgendwelche Menschen sagen. Ich orientiere mich an dem, was Jesus sagt. Er ist mein Herr, nicht irgendein Mensch. So, das ist, was wir heute miteinander betrachten wollen. Es ist eine kurze, einfache Überlegung. Erstens, die Seligpreisungen. Die Beschreibung des Herzens. Hast du da Veränderung erlebt? Jetzt, wenn du die Seligpreisungen anschaust, wie wir jetzt gleich machen werden, du wirst hier merken, Vollkommenheit, wie gesagt, ist da nicht erreichbar. Aber wie hat sich dein Herz bewegen lassen? Welche Wachstumsschritte hast du erlebt in diesen Bereichen? Schauen wir die an. Die geistlich Armen. Haben wir das noch in unserem Kopf, was das bedeutet? Welches Wort könnten wir verwenden für jemanden, der geistlich arm ist? Er ist nicht stolz, er ist demütig. Er ist ein demütiger Mensch. Er erkennt, alles, was ich habe, hat der Herr mir gegeben. Es gibt zwei Möglichkeiten von Stolz, wie ihr wisst. Dieser eine Stolz ist der reiche Mann, der so viel Erfolg hat in diesem Leben. Der fährt herum mit irgendeinem teures Auto, hat irgendein teures Haus, hat irgendeine tolle Firma. Alle schauen ihm an und sagen, boah, der ist ja so toll. Und der ist stolz. Und sagt, ja, ich bin wirklich was. Schau mich an. Das ist Stolz. Und der ist aber im Endeffekt, ist er was wegen dieser Sachen vor Gott? Nein, der ist gar nichts. Herr Jesus hat das gesagt, der ist nicht reich vor Gott. Der ist arm vor Gott. Bringt gar nichts. Er stirbt, alles bleibt hier und dann steht er vor Gott nackt, sozusagen. Dann gibt es eine andere Art von Stolz. Das ist eine Stolz, das diesen reichen Mann anschaut und sagt, boah, der hat so viel und ich hab's nicht. Und jetzt bin ich wirklich gekränkt. Jetzt bin ich wirklich böse. Jetzt bin ich unglücklich, weil ich nicht das erreicht habe, was der Mann dort erreicht hat. Und dann ist er wirklich unglücklich. Das ist nicht bescheiden sein, das ist Stolz. Das ist, hey, ich wünschte mir, ich wäre so erfolgreich wie der andere Mensch da oder da. Beide sind stolz. Einer ist eine frustrierte Stolz, der andere ist eine arrogante Stolz wegen Erfolge. Alles aber stolz. Demut sagt, ich bin, wer ich bin. Gott hat in meinem Leben keine Fehler gemacht und dass ich in ihm errettet sein darf, ist ein Geschenk, die mit alles anderem nicht vergleichbar ist. Ich bin der reichste Mensch der Welt, einfach weil ich Jesus habe. Wir haben das damals immer wieder gesagt im Kolosserbrief, oder? Wenn ich Jesus habe, dann habe ich alles. Wenn ich Jesus nicht habe, dann habe ich nichts. Weißt du, das ist Demut. Alles Jesus zentriert. Ich kämpfe nicht für mich selbst. Ich bin einfach auf Jesus fokussiert. Trauernden. Siehst du, weißt du, wir können vielleicht so kritisch sein über die Leute um uns herum. Haben wir hier Wachstum erlebt? Nicht, dass wir sehen, wie schlecht und falsch der ist, oder die da, oder die Regierung, oder die, was weiß ich, sondern, dass wir unser Blick auf unser Herzen gerichtet haben. Und trauern über unsere Sünde. Und erkennen, dass Gott in Jesus mir liebt, also mich liebt, das ist ein Wunder. Unbeschreiblich. Aber ich habe keine Freude daran, dass ich so egoistisch bin. Dass ich so stolz bin und ich traue darüber. Und suche im Herrn Jesus die Vergebung und die Freude. Sanftmütig sein. Dass ich wirklich Macht unter Kontrolle habe. Dass ich Kraft habe, das sanft ist, aber mutig bin, Dinge anzusprechen. Du merkst, Jesus war sehr mutig und hat alles Mögliche angesprochen, oder? Hat Dinge wirklich genannt, was da waren. Ihr Heuchler, sagt er zu den Pharisäern. Oder er spricht über die Sünder und so weiter. Und, weißt du, aber immer sehr sanft. Immer sehr sanft. Es gibt nur die zwei Situationen, wo er im Tempel hineingeht und dann war er nicht sanft. Da hat er mit einer Rute die Leute aus dem Tempel rausgetrieben und sagt, ihr macht das Haus meines Vaters zu einer Räuberhöhle. Und ich sage hier, auch da müssen wir aufpassen, wenn es um die Ehre des Herrn geht, die Ehre Gottes geht, um seine Wahrheit geht, dann sind wir auch nicht sanft. Dann sagen wir nicht, willst du jetzt Gott irgendwie jetzt verleugnen, willst du Gott jetzt verspotten und ist okay. Ist okay. Wir haben dich trotzdem lieb. Wenn wir sagen, nein, die Ehre des Herrn geht voran. Wir stehen zu ihm. Wir sind nicht böse und gemein, aber wir sind nicht sanft. Wir sind nicht, lassen nicht zu, dass jemand sagt, okay, der findet es okay, dass ich Jesus jetzt verspottet habe. Nein, sehen wir nicht so. Sieht Jesus auch nicht so. Der geht im Haus seines Vaters hinein und vertreibt die Leute. Das ist aber eine Macht, die unter Kontrolle ist und nur zur richtigen Zeit dann wirklich diese Richterfunktion, in seinem Fall messianische Funktion, ausübt. nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Wie ist das in deinem Herzen gewachsen, stärker geworden? Nicht in der Welt, sondern in deinem Herzen. Ja, natürlich in der Welt, aber wir wissen, diese Welt wird nicht besser werden. Das wird nur schlimmer und schlimmer werden. Aber wenn du Jesus kennst, deine Gerechtigkeit, deine, dass du Jesus widerspiegelst und liebevoller bist und gnädiger bist, dass du darin wächst, das hat viel Potenzial. Hungerst du danach? Merkst du das? Wenn du merkst, ja, ich hungere danach, vergiss nicht, der einzige Grund, warum du das hast, ist, weil Gott in deinem Leben gewirkt hast. Weil Gott in dir gewirkt hat. Weil der Geist Gottes dich dahin gebracht hat. Wenn in deinem Leben du sagst, nee, das spielt keine Rolle bei mir, ich lebe einfach. Na dann, da muss man schon überlegen, was ist in deinem Herzen los? Barmherzigkeit. Wir haben das damals auch betrachtet, wie wichtig das ist, dass wir Menschen mit Barmherzigkeit begegnen. So wie Gott uns diese Barmherzigkeit. Ein reines Herz. Friedfertig. Verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen. Alle diese Eigenschaften. Wir können jetzt nicht und wollen nicht alle wieder noch einmal erklären. Aber meine Frage ist, wenn du diese Liste anschaust, von den Seligpreisungen, kannst du heute sagen, das entspricht dem Wunsch meines Herzens vor Gott und zur Ehre des Herrn. Und ich sehe schon, dass in gewisse Punkte ich gewachsen bin. Ich Veränderung erlebt habe. Ich habe das nicht alles nur gehört und dann gleich wieder vergessen. Sondern ich denke daran. Vielleicht sagst du, naja, wenn du es jetzt wieder sagst, dann denke ich daran. Und will das. Aber jetzt in den letzten 2-3 Wochen habe ich überhaupt nicht darüber nachgedacht. Okay, das verstehe ich. Aber gleichzeitig, wenn wir davon profitieren wollen, dann müssen wir mit Absicht diese Dinge immer wieder hochrufen, immer wieder in unser Herzen überlegen, darüber nachdenken. Das kann der Verkündiger, der Prediger für die Zuhörer nicht tun. Das machen die Zuhörer selbst. So, wie hast du davon profitiert? Diese Eigenschaften sind wirklich sehr, sehr wichtig. Wie merkst du Wachstum in diesen Eigenschaften? Erkennst du Stolz und Arroganz in deinem Leben? Trauerst du so sehr über deine eigenen Sünden? Was tust du, um dein Herz wirklich rein zu halten und dann auch zu bereinigen, wenn der Herr dir zeigt, dass du jetzt in Sünde gefallen bist? Oder sagen wir jetzt, wie es sehr oft ist, ich bin nicht da hinein gefallen. Wir müssen ehrlich sein, oder? Dass wir uns für Sünde entschieden haben. Es gibt nie diese Ausrede, biblisch betrachtet, ich konnte nichts anders. Das ist eine Lüge. Wir sind nicht da gestolpert und gefallen. Wir wurden da versucht, wir haben uns dafür entschieden. Wir haben nachgegeben. Was tust du, wenn du merkst, du bist nicht rein? Gibst du Ausreden? Gibst du irgendwelche Gründe, warum du nichts anders konntest? Oder siehst du dich deutlich vor dem Herrn als ein Sünder und nimmst deine Reinigung an? Und dann freust du dich, dass in deinem Leben Gott so wirkt. Weil da gibt es wie viele Menschen, die in dieser gleiche Sünde, diese gleiche lebenszerstörerische Gewohnheit oder was auch immer das ist, leben und keinen klein bisschen Interesse daran haben, diese Sache abzulegen vor Gott. Warum ist das so? Weil Gott in ihrem Leben nicht wirkt. Sie haben Gott abgelehnt. In deinem Leben wirkt er. Seh das als Gnade und mach mit. Wie bist du ein Friedensstifter geworden in deinem Herzen? Vielleicht bist du in Situationen, wo es Spannung gibt und du kannst nichts ändern. Wie Römerbrief sagt, so viel es an euch liegt, lebt in Frieden mit allen Menschen. In deinem Herzen aber pflegst du keinen Groll. Du willst das. So wie merkst du in deinem Herzen diese Eigenschaften, dass du darin gewachsen bist in den letzten Wochen? Das kannst nur du antworten. Zweitens heute, Salz und Licht sein. Das sehen wir dann natürlich in den Versen 13 bis 16 in Kapitel 5. Hast du da Veränderung erlebt? Hast du da Wachstum erlebt? Dass du verstanden hast, ich will nicht sein, wie diese Welt ist. Ich lebe auch nicht mal für diese Welt. Ich lebe für den Herrn. Ich lebe für die Ewigkeit. Diese Welt ist eine Art Durchreise für mich. Es ist nicht mein Endziel. Und ich möchte auf diese Durchreise zur Ehre des Herrn leben. Ich möchte ihn entsprechen. Und wenn du in einer Welt bist, das voller Finsternis ist, und du bist Licht, dann wirst du eine Wirkung haben. Das ist ein großer Unterschied. Wie erlebst du das in deinem Leben? Freundschaft mit dieser Welt, sagt Jakobus, ist Feindschaft gegen Gott. Wir können hier mehrere Dinge betrachten. Was ist Freundschaft mit der Welt? Natürlich fängt es damit an, woran glaube ich? Wovon bin ich überzeugt, wenn ich die weltliche Denkweise angenommen habe und da weiter mitmache, dann bin ich gleichförmig dieser Welt. Was sagt uns, diese Welt ist notwendig, damit du glücklich sein kannst? Was brauchst du, sagt uns diese Welt, um glücklich zu sein? Hauptsache, wie habt ihr das gewusst? Hauptsache gesund. Das hörst du überall. Hauptsache gesund. Okay, was, wenn du aber nicht gesund bist? Hast du Hauptsache des Lebens verpasst? Was, wenn du mit ständigen Schmerzen lebst? Was, wenn du mit einer Behinderung auf diese Welt gekommen bist? Was, wenn du durch irgendeinen schweren Unfall wirklich negative körperliche, gesundheitliche Erfahrungen, also Auswirkungen gehabt hast? Hast du das Beste des Lebens verpasst? Die Antwort darauf ist, laut dieser Welt, tut mir leid, ist vorbei. Laut Gott, nein, das ist nicht das Beste in dieser Welt. Hauptsache nicht gesund. Hauptsache Jesus. Hauptsache Salz und Licht. Hauptsache alles zur Ehre des Herrn. Ich habe Bobby McCoy öfters verwendet. Einer, der querschnittsgelähmt ist durch einen Autounfall. Der Pastor ist in den Vereinigten Staaten und er strahlt vor Freude. Hat er schwere Tage? Natürlich. Aber er strahlt die Freude des Herrn aus. Warum? Er ist nicht gesund. Er sitzt in einem Rollstuhl. Warum kann er das? Warum ist das? Warum ist er nicht kaputt? Weil Hauptsache ist nicht gesund. Hauptsache ist Jesus. Er ist anders als diese Welt. Jetzt, wenn du mit ihm reden würdest, dann würde er sicher eine lange Liste von seinen Schwächen aufzählen und sagen, ich bin ein Sünder wie euch alle. Aber was ich damit sagen möchte, ist nicht, er ist perfekt oder irgendwas, sondern Jesus macht den Unterschied. Und wenn wir Jesus kennen, dann sind wir völlig anders eingestellt. Unser Herzen durch die Seligpreisungen, wir hungern und dursten nach Gerechtigkeit, wir hungern und dursten nicht nach Gesundheit. Tatsache ist, alle hier, die vor mir sitzen, es sei denn, dass die Entrückung vorher kommt, jeder von uns wird an irgendetwas sterben. Und das, soweit ich es verstanden habe, Sterben ist nicht mit Gesundheit zu vergleichen. Dein gesunder Mensch stirbt nicht, oder? Würde man das sagen? Liege ich da falsch? Nein, das Problem ist, je älter, alle von uns haben einen Termin mit dem Tod. Das ist Realität, es sei denn, der Herr kommt zurück. Wir leben in einer Welt, das mit dem Tod verbunden ist. Aber Jesus hat den Tod überwunden. Nur Jesus. Nur er ist auferstanden. Nur er gibt uns den Weg aus diesen Leiden heraus. Nur er ist tatsächlich unsere Hoffnung. Deswegen dreht sich nicht um, ob du gesund bist oder nicht, sondern es dreht sich darum, ob du Jesus kennst, ob du ihn angenommen hast im Glauben. Hauptsache nicht gesund. Hauptsache nicht erfolgreich. Hauptsache nicht, dass Menschen dich respektieren und du hast irgendwelche wichtige Stellung irgendwo. Hauptsache ist, dass Gott dich akzeptiert. Dass Gott dich liebt. Dass du in einer Beziehung mit Jesus stehst. Freundschaft mit dieser Welt will die Sachen dieser Welt folgen. Die Philosophen, die wir heute gehört haben in Apostelgeschichte 17, ständig was Neues, ständig geredet. Reden, haben über alles philosophiert. Pass auf, dass du nicht diese Falle sogar in deinem christlichen Leben erlebst. Dass du über alles möglich philosophieren und reden kannst. Aber dann, wenn du in deinem praktischen, alltäglichen Leben schaust, wird es nicht angewendet. Wird das nicht gelebt. Das ist dann nicht Gnade. Das ist tatsächlich etwas, das äußerlich so ausschaut, aber innerlich keine Kraft hat. Ist diese Welt geschmacklos für dich? Ist diese Welt Finsternis für dich? Und jetzt meine ich nicht die Schöpfung. Ich meine jetzt nicht die Blumen. Ich meine jetzt nicht die herrlichen Ökosysteme, die Gott geschaffen hat, wo alles voneinander abhängig ist. Und wie wir gestern, wir hatten eine Geburtstagsparty für Kirsten und sie liebt diese Seeschildkröten. Und da haben wir auf dem Fernseher so stundenlang Seeschildkröten-Videos angeschaut, also das durchlaufen haben. Und boah, das sind ja geniale Tiere. Und ich werde jetzt nicht alles erklären, was wir über die Seeschildkröten gelernt haben. Schau mal, das kannst du selbst mal nachschauen, wie diese Tiere so lange unter Wasser bleiben. Das ist genial. Wirklich genial. Das meine ich nicht, dass die Welt, die Schöpfung geschmacklos, sondern dieses Weltsystem, die Welt des Feindes, des Teufels, wie diese gottlose Welt, die Weltwerte und Ziele dieser Welt. Wenn du jetzt wissen willst, was das ist, mach einfach TikTok auf oder mach mal YouTube auf und schau, was die ganzen Influencer draußen, diese Leute, die uns allen beeinflussen sollen, was die alle sagen. Was ist das Neueste und das Wichtigste? Sind diese Dinge für dich tatsächlich absolut uninteressant? Oder ist in deinem Herzen tatsächlich bist du da hingezogen? Der Herr will, dass du das ablehnst. Nein, ich bin Salz. Ich bin Licht. Das heißt nicht natürlich, dass du und ich jetzt uns nicht schön bekleiden können oder vernünftig unser Körper pflegen sollen. Aber das dreht sich darum, lebe ich dafür? Muss ich den letzte, aktuellste Sache in meinem Leben haben? Oder bin ich einfach auf Jesus fokussiert? Und mein Ziel ist, kein Anstoß und eine Ermutigung für andere Leute zu sein. Wie schaut es praktisch in deinem Leben aus? Wie bist du konkret Salz und Licht? Okay, das kannst nur du für dich antworten. Wenn du sagst, nein, eigentlich, ich weiß es nicht, dann sag, okay, Herr, hilf mir nicht nur zu hören, sondern das anzuwenden. Wie kann ich das tun? Warum willst du das? Weil der Herr dein Herz verwandelt. Das ist Gnade. Hast du das gemerkt, dass das dir nicht egal ist? Und wenn du sagst, okay, das ist mir nicht egal und ich bin nicht so Salz und nicht so Licht, wie ich sein sollte oder wie ich sein könnte, und dann gehst du in Depression hinein und sagst, oh, ich bin so schlimm. Weißt du, was du wieder gemacht hast? Hast du wieder auf dich geschaut. Und das führt immer zu Depressionen hin. Punkt. Es wird immer so sein. Wo schaust du hin? Du schaust zu Jesus hin. Auf ihn schaust du und sagst, er hat mich trotzdem lieb. Nichts kann mich von seiner Liebe trennen. Okay, Herr, vergib mir, reinige du mich. Ich stehe wieder auf und ich folge dir nach. Herr, zeig mir den Weg. Wichtig ist, dass ich Wachstum erlebe, dass ich Entwicklung erlebe. Nicht, dass ich heute perfekt bin. Wie oft haben wir das immer wieder erwähnt, dass Wachstum ein Prozess ist. Und dass es normal ist, Fortschritt nötig zu haben. Das ist ganz normal. So wie bei jedes Kind. Unsere Tochter ist 13 geworden. Sie ist nicht 40 geworden. Es wird noch lange sein, bis sie 40 ist. Dafür braucht sie Zeit. Okay? Du bist im Herrn. Du brauchst auch Zeit für Wachstum. Seh, was er in deinem Leben tut und mach mit. Und wenn er in deinem Leben etwas auf etwas tippt und sagt, siehst du, da ist es jetzt dran, da ist es jetzt dran. Wir wollen immer irgendwas tun. Und der Herr Jesus sagt immer wieder zu uns, bevor du überhaupt was tust, musst du etwas sein. Lass zu, dass du dich verwandeln lässt, verändern lässt. Und dann bist du ein Werkzeug, das ich in meiner Hand aufnehmen kann und verwenden kann. Und wenn du siehst, wie er dich verändert, was er anspricht, sei nicht auf selbstkritisch, ah, wie könnte ich nur. Sei so, wow, Gott liebt mich so sehr, dass er sogar das anspricht und sagt, das kann ich ablegen, das kann ich, darüber kann ich wirklich den Sieg haben und er gibt mir die Kraft. Wow, was für eine Gnade. Wie ist es mit Menschen? Was tun jetzt Arbeitnehmer und Arbeitgeber? Wenn ein Arbeitgeber einen Arbeitnehmer sucht und da kommt der Arbeitnehmer und bewirbt sich und der hat viele Mängel, und er macht vieles falsch. Der Arbeitgeber sagt, nein, danke, weg. Nächste bitte. Und wir würden das natürlich nicht bemängeln und sagen, das ist falsch. Das ist eigentlich gut. Da braucht einen guten Mitarbeiter. Aber bist du nicht dankbar, dass Gott das nicht tut? Wir wären alle hoffnungslos verloren. Gott sagt, hast du richtig große Probleme. Komm her zu mir, ich helfe dir. Das ist meine Arbeit. Das ist meine Freude. Das ist, wo ich spezialisiere. Komm her zu mir. Mühselig und beladen. Und ich gebe euch Ruhe. Das ist unsere Schwierigkeit oder unsere Schwachheit. Wir wollen nicht zu ihm hin. Wir wollen in eigener Kraft das machen. Wir wollen unseren eigenen Weg durchpeitschen. Nein, gehen wir zum Herrn hin. Ja, so bist du Salz und Licht. Wenn wir das dann betrachten, wie wächst der Unterschied zwischen dir und dieser Welt? Wenn du mit ungläubigen Freunden zu tun hast, sind sie zunehmend in einer Situation, kommen sie da hinein, wo sie sagen, boah, du bist ja so anders geworden. Du bist ja so anders geworden. Bist nicht der, wen du warst vor 10 Jahren. Erleben die das? Bitte, komm. Hey, okay, wir können uns treffen. Dann müssten wir wieder über Jesus reden. Weißt du, wie merken sie, dass du anders geworden bist? Und jetzt die Frage für dich, bist du anders geworden? Hast du Jesus in deinem Herzen? Siehst du, was er in deinem Leben tun will? Oder bist du immer noch getrennt von ihm? Du kannst vieles in deinem Kopf lernen, aber wenn du nicht kapitulierst, wenn du nicht sagst, Herr, dein Wille geschehe, nicht meine. Das, was Jesus gesagt hat. Diese gleiche Haltung, Herr, ich folge dir nach, nicht du dienst mir. Wirst du das nicht in deinem Leben genießen. Und dann zum Schluss. Wir haben jetzt unser Herz, wir haben jetzt unser Lebensziel. Mein Ziel ist, Gott die Ehre zu geben, anders zu sein als diese Welt, ihm zur Ehre, Salz und Licht zu sein, eine Wirkung in dieser Welt zu haben. Und dann, wie kann ich das tun? Woran orientiere ich mich? Nicht an das, was in der Welt gesagt wird. Jesus sagt, ihr habt gehört, da in der damaligen Welt wurde extrem viel behauptet, das absolut falsch war. Sogar im Namen Gottes. Absolut falsche Dinge erwähnt. Unser dritter Punkt dann ist eben Wort Gottes folgen. Wahre Orientierung für unser Herz. Hast du da auch Veränderung erlebt? Hast du auch hier gesehen, wie als du das Wort korrekt, Christus ehrend verstanden hast, dein Herz ist schon in den Seligpreisungen sozusagen eingestellt. Deine Lebensrichtung ist schon festgelegt. Salz und Licht sein. Und jetzt hörst du, und so schaut dann Salz und Licht aus. Nicht wie die Welt das definiert, sondern wie Gott das definiert. So sind die praktischen Anwendungen. Hast du da erlebt, wie der Herr dich angesprochen hat, dich weitergeholfen hat, Schritt für Schritt weiterzugehen? Schauen wir das nochmal miteinander an. Erstens, was ist wahre Gerechtigkeit? Jesus hat das angesprochen. Es muss weit mehr sein als diese Äußerlichkeiten der Pharisäer. Das bringt nichts. Das ist Selbstgerechtigkeit. Das ist, wo, ja, wie der im Tempel stand und sagt, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie diese anderen. Das ist selbstgerecht. Ja. Der war überhaupt nicht gerecht. Der war hoffnungslos verloren. Aber der meinte, er wäre gerecht gewesen. Wahre Gerechtigkeit sieht, dass nur Jesus uns diese Hoffnung, diese Gerechtigkeit geben kann. Er ist unsere Gerechtigkeit. Das ist, warum Paulus so oft spricht von Rechtfertigung. Wenn du an Jesus Christus glaubst und ihn im Glauben annimmst, dann schenkt er dir seine Gerechtigkeit. Er rechnet es dir zu. Ich habe für Graces Unfall einige Rechnungen bekommen, wie ihr wisst. Und ich bin sehr dankbar, dass wir einen Schutzbrief haben. Die Rechnung habe ich auch bekommen von ÖMTC. Nur zur Info. Wenn du mal Hubschrauberrettung brauchst, ich empfehle euch ÖMTC Schutzbrief. Ich empfehle euch jetzt, wie heißt das, Skiverein oder Alpenverein Österreich. Es gibt verschiedene Vereine, wo das alles abgedeckt ist. Sonst, wenn das mal passiert, dann kriegst du eine Rechnung für 6.800 Euro. Und Das ist Brockengeld. Ja. Wir haben Schutzbrief. Ich habe da angerufen, so, ich habe die Rechnung bekommen. Was muss ich machen? Sie hat gesagt, ja, schicken Sie mir die Originalrechnung und auch ich schicke Ihnen eine Einverständniserklärung, dass wir die Daten mit ÖMTC vergleichen können, weil eben Flugrettung und Autoclub ÖMTC sind getrennte Dinge. Wir müssen dann miteinander reden können. Das können nur Sie schon bewilligen. Haben wir alles gemacht und abgeschickt. Und jetzt, die Versicherung deckt den Schaden ab. Preis dem Herrn. Das ist, was Jesus tut. So, ich kann das nicht zahlen. Jesus sagt, genau, ich habe es für dich schon bezahlt. Das Einzige, was du tun sollst, ist, du musst im Glauben mich annehmen. Schreib, du bist einverstanden, dass ich in deinem Leben für dich alles übernehme und dass du aufhörst, selbst das zu tun. Unterschreib das, kapituliere vor mir, glaube an mich und dann schick's mir ab in deinem Herzen und lass es bei mir sein. Und dann erledige ich den Rest. Das ist viel besser als ÖMTC, sage ich euch. Okay, das ist viel besser. Ich bin sehr dankbar für ÖMTC. Aber siehst du, das ist wahre Gerechtigkeit. Er schenkt mir das. Er gibt mir das, weil er ist, wer er ist. Und ich bin, wer ich bin. Und er sagt, bitte komm zu mir. Hör auf, deinen eigenen Weg zu gehen. So, das ist aber nicht nur in der Errettung. Das, was ich auch jetzt die ganze Zeit heute versuche, uns zu ermutigen, auch in der Heiligung. Wenn du deine Mängel und deine Schwächen und deine Schwierigkeiten erkennst und ständig unglücklich bist in deinem Herzen, weil das so ist, dann hast du die Gerechtigkeit Jesu in deinem Leben nicht wirklich zur Fülle wahrgenommen. Lass zu, dass du verändert wirst, dass du trauerst über diese Dinge, aber bring das in Ordnung mit dem Herrn, steh wieder auf und genieß seine Freude in deinem Leben. Schau, was Gott in dir tut. Er hat dir seine Gerechtigkeit gegeben. Und das einfach wegen seiner Kraft. Umgang mit Zorn. Das sehen wir auch, oder? Was in unserem Herzen drin ist. Was passiert, wenn wir eben gekränkt sind? Später spricht es dann an, wie geht man mit dem Bösen um oder mit Feinden um. Aber jetzt eine Frage mit Zorn, das wir da eben gesehen haben in den Versen 21 bis 25, glaube ich, oder 26, wo es da steht, ihr habt gehört, ich sage euch, du sollst nicht ohne Ursache zürnen. Wie hast du in letzter Zeit erlebt, dass der Herr dir hilft, wenn du provoziert wurdest? Du wurdest provoziert von irgendjemand, irgendeine Situation. Und vielleicht in der Vergangenheit hättest du explodiert. Oder vielleicht hättest du implodiert. Was ist das? Es gibt zwei Möglichkeiten mit Zorn auch, so wie bei Stolz. Bei Stolz, frustriert oder Arroganz, Zorn, ich explodiere oder ich mache zu. Alles nach innen. Und ich innerlich kocht es aber. Und die Realität ist meistens, wenn man nach innen, wenn es dann eingedrückt wird, ist das nur eine Frage der Zeit, bis diese Menge, das da eingedrückt wurde, das wird größer und größer und größer. Und dann, was passiert dann endlich mit dieser Spannung, die da entsteht? Was passiert dann? Dann kommt die Explosion später. Und es ist so durcheinander, du weißt nicht mal, okay, wie, was, worum. Das ist andererseits nicht, dass ich jetzt empfehle, dass ihr ständig explodiert. Das will ich auch nicht sagen, das ist nicht geistlich. Aber einerseits, wenn man jedes Mal gleich explodiert, dann weiß jeder, worum und was passiert ist. Wenn man implodiert, wenn alles nach innen geht und dann über Monate lang, über Jahre lang sogar manchmal, dann kommt es zu dieser Explosion. Da sind so viele Dinge durcheinander. Du stellst dir die Frage, wie soll ich jemals das eben wieder klar machen, wieder irgendwie lösen? Ist möglich, aber das ist viel komplizierter meistens. Deswegen auch die Aufnahme oder das Wort Gottes sagt, lass nicht die Sonne untergehen auf deinem Zorn. Wenn da irgendwas nicht stimmt in deinen Beziehungen mit Geliebten, mit Familie, mit Geschwister. Bring das dann sofort in Ordnung. Rede darüber und sei einig darüber. Es dreht sich hier nicht um mich, es dreht sich um Jesus. Ich gehe ganz anders um mit meinem Zorn. Ich pflege keinen Groll. Wie hast du da Wachstum erlebt, Veränderung erlebt? Hast du in deinem Herzen diesen Wunsch? Es dreht sich nicht um mich, es dreht sich um den Herrn. Versöhnungsbereitschaft gehört dazu. Bist du wirklich bereit, Versöhnung mit Menschen? Gibt es irgendwann jemanden in deinem Leben, wo du sagst, nein, mit denen keine Chance. Würde ich nie Vergebung schenken. Unzucht, Ehebruch, Untreue. Diese Dinge, die Welt sagt, das ist alles nicht so wichtig. Jesus sagt, nur wenn du auf eine Frau schaust und in deinem Herzen dann eben unzüchtige Gedanken hast, hast du Ehebruch begangen. Es dreht sich um dein Herz. Die Welt sagt, na, das ist einfach normale Liebe. Das hat nichts mit Liebe zu tun. Gar nichts. Es ist nicht Liebe. Das ist Begierde. Das führt zum Tod. Warum ist Scheidung heute so prävalent? Sogar unter Christen oder angebliche Christen. Warum ist das so? Ja, niemand lehrt mehr oder redet mehr über, was Treue ist und was echte Liebe ist. Was wahre, christusähnliche Liebe, wie das ausschaut. Wie hast du in dieser Liebe, wie bist du darin gewachsen? Dein Ehemann, deine Ehefrau tut oder sagt etwas, das dich stört. Und jetzt alle, die nicht verheiratet sind, sagen, ah, ich bin befreit. Ich muss jetzt nicht zuhören. Deine Mama oder dein Papa sagt irgendetwas, das dir nicht gefällt. Okay? Oder du bist nicht verheiratet und du würdest gerne verheiratet sein. Und in deinem Gedanken gehst wohin, wo du nicht hingehen sollst. Hast du gelernt, diese Dinge dem Herrn zu bringen? Zu sagen, Herr, ich will ein Herz haben wie du. Ich will nicht einfach irgendetwas. Ich will deinen Willen für mein Leben haben. Wenn du willst, dass ich ledig bin, ich nehme das an. Wenn du willst, dass ich verheiratet bin, ich nehme das an. Wenn du willst, dass der Mann, mit dem ich verheiratet bin, so wie Grace, so ein Idiot ist manchmal, dann nehme ich das auch an. Und liebe ihn trotzdem. Und werde ihn einfach unterstützen. Wenn du willst, dass ich, so diese Frau, die ich geheiratet habe, Herr, das ist die Frau, die du für mich hast. Auch wenn das und das und das mir nicht gefällt. Herr, da ist zu viel mich da drin. Befreie mich davon. Ich will meine Frau lieben, so wie du mich geliebt hast. Weißt du, wie bist du darin gewachsen? Weißt du, wie wir öfters gesagt haben, die ledig sind, sagen, meine Probleme wären alle gelöst, wenn ich endlich mal verheiratet sein könnte. Und die verheiratet sind, sagen oft, meine Probleme wären alle gelöst, wenn ich nur wieder ledig sein könnte. Und das Problem ist nicht draußen. Das ist nicht der andere. Das Problem ist in unserem Herzen. Unzucht und Ehebruch und Untreue. Wie bist du in dieser Sache gewachsen? Hast du das voll und ganz den Herrn hingelegt in deinem Herzen und sagst, du bist der König meines Lebens. Du führst mich. Wichtig ist, dass ich dir die Ehre gebe. Alles andere ist nicht wichtig. Führ du mein Leben Schritt für Schritt. Umgang mit Versuchungen. Haben wir auch. Was tun wir, wenn wir versucht werden? Das sind besser, dass du deinen Arm absägst, dein Auge rausreißt. Also das sind starke Aussagen des Herrn. Erkennen wir, wie zerstörerisch Versuchung ist. Ehrlichkeit. Wie bist du in Ehrlichkeit vorangekommen? Umgang mit dem Bösen und Feind, das waren die Themen, die wir am allerletzten betrachtet haben. Und da haben wir gesehen, was und wie hoch diese Erwartung ist des Herrn. Aber ist es möglich, dass der Herr dir da Kraft gibt dafür? Ja. Ist das deine Orientierung? Wo du sagst, ja, ich möchte Menschen, die mich schlecht behandeln, wirklich die Liebe Gottes zeigen. Das ist mein Lebensziel. Das ist mein Wunsch. So mit Menschen umzugehen, wie Jesus mit mir umgegangen ist. Und dann bist du frei. Das ist Gnade. Liebe Geschwister, erlebst du das in deinem Herzen und siehst du, wie der Herr dich verändert? Dann siehst du, wie Gott in dir wirkt. Und geh nicht nach Hause und sei nicht entmutigt, weil du nicht perfekt bist, sondern geh nach Hause und sei ermutigt, weil Gott in deinem Leben aktiv ist. Und sag her, wo auch immer du mich hinführen willst, ich will mehr und mehr und mehr dir die Ehre geben. Christus ähnlicher werden. Wort folgen, was ist das? Wie zeigt sich die Kraft der Bibel oder wirklich diese Orientierung zu geben in deinem Leben? Korrekt ausgelegt. Wie Jesus sagt, ihr habt das gehört. So oft wird die Bibel missbraucht. Und Jesus korrigiert das und sagt, nein, es dreht sich um dein Herz. Du brauchst ein Herz, das verändert wird. Der biblische Weg ist tatsächlich ein Weg eines Kreuzes. Und wenn du dich auf diesem Kreuz bereit bist, dorthin zu begeben, wo Jesus sich für dich hingegeben hat, sagt, nimm dein Kreuz auf und folge mir nach. Das ist jetzt keine Sklaverei oder Tyrannei, das ist tatsächlich Befreiung. Weil du bist dann schon ein Nachfolger Jesu. Du folgst in seinem Fußstapfen und er führt dich. Und du hast aufgehört, deinen eigenen Lebensweg, Lebensrichtung zu verteidigen, zu forcieren. Und du hast verstanden, nur der Weg des Herrn ist der Weg des Lebens. Liebe Jugendliche, die auch hier sind heute, junge Leute, denk niemals, dass diese Welt etwas anbieten kann. Alles, was diese Welt anbietet, auch wenn es interessant ist, auch wenn es toll ist. Wir waren todmüde vor ein paar Tagen und wir haben gedacht, okay, schauen wir irgendwas Interessantes mal an. Wir haben eine Führung angeschaut von einem Haus, das irgendwo im Westen von Amerika ist. So ein riesiges Luxushaus haben wir angeschaut, gemeinsam als Familie. Wie wohnen die Superreichen? Weißt du, wie blöd das war? Das war sowas von blöd. Das war sowas von unpraktisch. Und Grace hat immer wieder gesagt, boah, wie kann man sowas putzen? Und weißt du, natürlich, die Antwort darauf ist, naja, du putzt ja gar nichts. Du hast so viel Geld, du bezahlst alle anderen Leuten, das zu putzen. Aber wer braucht das? Und am Ende sitzt du da in deinem Riesenhaus mit deinen, ich weiß nicht, wie viele Waschmaschinen hat er gehabt? 6, 7? Keine Ahnung. Irgendwelche ganze, wie heißt das dann? Parkplatz vor dem Haus war beheizt. Der Parkplatz war beheizt. Damit man es nicht vom Schnee räumen muss. Oh, wenn du in deinem Herzen sagst, ja, das ist, was ich brauche, um glücklich zu sein. Weißt du, das ist nur eine Frage der Zeit, bis dann das kaputt geht, oder? Und dann, wie reparierst du einen beheizbaren Parkplatz? Genau. Also musst du das alles aufgraben? Keine Ahnung. So, der Punkt ist, die Welt vergeht. Diese Dinge sind nicht, wenn dein Herz auf ewige Dinge fokussiert ist und du schaust sowas an, einerseits sagst du, wow, okay, interessant. Andererseits sagst du, hä? Was ist das Ganze? Wozu? Das braucht man gar nicht. Das ist alles Blödsinn. Es bringt nichts. Du bist auf ein Kreuz und du sagst, eigentlich das Wichtigste sind nicht die Dinge, die ich hier habe. Ich bin froh, dass ich ein Dach über meinem Kopf habe. Ich bin froh, dass ich Klamotten habe zu tragen, was zu essen habe. Und ich will Jesus dienen. Und alles, was ich habe in dieser Welt, ist ein Werkzeug. Ich muss als Haushalter vor Gott Rechenschaft ablegen, wie ich das, was er mir gegeben hat, für sein Reich verwendet habe. Das ist meine Orientierung. Dann habe ich auch einen Weg. Dann passiert, wenn ich euch wieder mit aller Demut und Freude loben darf, dann passiert, was bei uns passiert ist, damals in unserer kleinen Gruppe, und wir eine Opfergabe eingesammelt haben für ein Ehepaar, die in Not ist, jetzt Geld braucht, wie wir für Elisee und Naomi gemacht haben, vor 2, 3 Wochen bei unserer Erntedank. Dann passiert sowas. Man gibt mit Freude, weil das Geld nicht unser Lebensziel ist und schon gar nicht unsere Sicherheit. Und wir sagen, ja Herr, ich bin Haushalter, hier ist eine Möglichkeit, ich gebe. Und das ist wirklich toll, was der Herr da gemacht hat durch euch, liebe Geschwister. 1. Johannes 5, Vers 3 sagt, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Warum sind sie nicht schwer? Weil unser Herz voller Liebe ist für unseren Herrn. Diese Liebe, die er uns am Kreuz gezeigt hat, wollen wir zurückgeben. So lernen wir, wie in der Bergpredigt Kapitel 5, wie Jesus denkt, was Jesus will, was für ihn wichtig ist. Und aus unserer Liebe heraus sagen wir nichts unmöglich, kann nicht sein, geht nicht. Sondern aus unserem Herzen heraus sagt, ja Herr, verändere du mich und danke, dass du in meinem Herzen wirkst. Du bist so gnädig, ich gebe nach. Danke. Herr, lass mich so sein, wie du bist. Unser Aufruf heute ist, sind die Fragen, die wir schon miteinander teilweise besprochen haben. Wie merkst du Wachstum in diesen Eigenschaften der Seligpreisungen? Wie wächst du oder wie wächst der Unterschied zwischen dir und dieser Welt? Und dann drittens, wie zeigt sich die Kraft der Bibel, Orientierung zu geben in deinem Leben? Wenn du in Schwierigkeiten kommst, welche Bibelstellen geben dir Kraft, geben dir Orientierung? Oder gehst du durch die gesamte Sache und erst nachher fällt dir ein, oh, vielleicht sagt das Wort Gottes was dazu. Hast du, dass das Wort dein Leben Orientierung gibt? Willst du Jesus nachfolgen? Lernzielkontrolle heute. Wenn du jetzt in deinem Herzen sagen kannst, ja, der Herr hat in mir gewirkt und ich merke, wie ich Veränderung erlebt habe, dann hast du heute ein Einser gekriegt. Wenn du aber sagst, ich bin aber nicht perfekt, ich habe das und das und das alles falsch gemacht. Entschuldigung, so wird nicht benotet. So wird nicht benotet. Arbeite weiter an diese Sachen. Das wollen wir jetzt nicht wegdiskutieren oder relativieren oder tun, als ob sie nicht wichtig wären. Sondern schau auf Christus, sei gestärkt, sei ermutigt und geh weiter mit ihm und sag, okay Herr, wow, ja, du wirkst in mir. Ich merke Veränderung. Ich merke ein Wachstum in meinem Leben. Das ist Gnade. Ich habe nicht nur gehört und dann vergessen. Ich habe wirklich in einige Punkte gelernt und habe Veränderung erlebt. Lobe den Herrn und danke ihm und geh weiter. Wenn du heute da bist, du bist nicht sicher, ob der Herr dein Herr ist, schau auf dieses Kreuz. Es ist einmal in der Geschichte der Welt passiert. Gott ist Mensch geworden. Jesus von Nazareth ist kein normaler Mensch wie du und ich. Er ist Gott, der Mensch geworden ist. Er als Einziger, der niemals gesündigt hat, bezahlte deine Strafe, deine Schuld und meine Schuld, indem er an unsere Stelle, an diesem Kreuz, die Strafe der Sünde bezahlt hat. Der Lohn der Sünde ist der Tod, sagt Römer. Die Gnadengabe Gottes, ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Was der Herr sagt, ist einfach, wenn du sagst, ich bin mir nicht sicher, ob ich zum Herrn gehöre, dann sagt er einfach, nimm das Geschenk an. Das Geschenk ist da. Das Geschenk ist da. Er reicht es aus zu dir. Er will es dir geben, aber du musst es nehmen. Du musst die Entscheidung treffen, dass du sagst, ja, es gibt keinen anderen Weg. Es gibt nur einen Jesus. Es gibt nur eine Errettung. Es gibt nur einen Gott. Das Wort spricht deutlich. Ich akzeptiere, was Gott mir sagt durch seinen Sohn. Ich glaube. Ich nehme das an. Ich vertraue. Und der Herr Jesus, wie wir schon besprochen haben, der ist dann wie ein großer Elmer. Sagt, ich habe große Arme da, komm her. Und dann sagt er, rusch, und dann hält er dich fest. Und eines Tages, sagt uns 1. Petrus, wenn wir dann in der Ewigkeit eintreten und Jesus sehen, dieses Endziel unseres Glaubens bekommen, da werden wir laut jubeln. Unaussprechliche Freude. Ich kann es kaum erwarten. Bis dahin haben wir ein wunderschönes Ziel. So, wie geht's dir mit dem Lernzielkontrolle heute? Geh nach Hause, ich hoffe, ermutigt. Geh nach Hause, aber auch motiviert. Nächstes Mal fangen wir an mit eben Almosen. Mit Geld. Thema Geld. Ja, Thema Geld. War sein Thema. Hat Jesus gesagt.